Aha. Also ich wollte dieses hier. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Vielleicht habe ich wieder was Falsches rausgeschrieben, möglich. Aber das steht auf jeden Fall im Nehemia. Und was ich interessant finde, ist schon mal, lasst den Mut nicht sinken, bedeutet, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir so schön sagen, um uns herum ist, sondern dass es auch ganz viele Lebenssituationen gibt, in denen wir nicht unbedingt vor Freude Juhu schreien. Aber ah, dann hast du eine andere Übersetzung genommen, weil ich habe nämlich geguckt nach verschiedenen Übersetzungen und ich wollte das mit der Freude haben. Hier steht, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Genau, das ist der Satz hier, der unterste, ne? Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Ja, also auch dann, wenn es gerade nicht so goldig ist, so rosarot um uns herum, gibt es was mit dem Herrn zu erleben, wo Freude drin ist, sagt uns die Bibel. Denn die Freude am Herrn gibt uns Kraft. Gibt es auch ein Lied, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Also, Nehemia fordert das Volk auf, den Mut nicht hängen, sinken zu lassen, auch wenn die Lebensumstände nicht zum Freuen sind und dass wir uns auch nicht der Freude berauben lassen. Also muss ja eine Freude da sein, wenn wir aufgefordert werden, uns nicht berauben zu lassen. So, und wir, die wir hier sitzen, wir sind Christen. Ich erkläre das mal nochmal, wie ich das jetzt verstehe. Also wenn ein Mensch zum Glauben kommt an Christus, dann wird er Christ. Das nennen wir Christ. Und er wird nicht nur Christ, sondern er bekommt auch noch was. Das ewige Leben. Und er bekommt noch was direkt, schon für jetzt und sofort und jeden Tag, nämlich den Heiligen Geist. Ab dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, zieht der Heilige Geist in uns ein und ab dem Moment wohnt er in uns. So. Und im Galater 5, Vers 22, das wäre die nächste Bibelstelle, Galater 5, 22, da steht was über Früchte vom Geist. Ich habe eine andere Übersetzung, aber der Inhalt ist ja gleich. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude an zweiter Stelle, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also, wenn wir Christen sind und wenn wir, wie ich gerade definiert habe, den Heiligen Geist in uns wohnen haben, dann ist der Produzent von Freude in uns und wohnt in uns. Der Heilige Geist produziert seine Früchte nicht mit Kraftanstrengung, sondern ganz natürlich. Und der Heilige Geist schenkt uns die Fähigkeit zur Freude. Also Freude ist eine Frucht, die der Geist produziert. Ja, also nach Definition ist die Freude da. Aber wo ist sie? Wo ist sie? Haben wir die immer? Ich nicht. Ich gebe mir Mühe, aber ganz oft habe ich sie nicht. So, da gibt es nämlich noch einen Widersacher. Der heißt Satan. Ist uns auch bekannt. Das ist der Gegenspieler Gottes. Und Satan hat ganz großes Interesse daran, uns zu berauben, dass wir keine Freude haben. Er möchte nicht, dass wir ein schönes Leben haben. Und wenn wir glücklich sind und Freude haben, das gefällt ihm nicht. Also, wenn wir keine Freude haben, liegt es nicht daran, dass der Heilige Geist nicht produziert, sondern dass der Gegenspieler auf den Plan gekommen ist. Von Satan steht in der Bibel, dass er ein Mörder ist und ein Dieb, ein Menschenmörder von Anfang an. Das heißt, alles, was Gott uns geben will, versucht Satan uns immer vorzuenthalten, wegzunehmen. Also, wenn du Christ bist und wenn du feststellst, dass du keine oder zu wenig Freude hast, dann liegt das einfach daran, dass das Satan dir geraubt hat. Und ich komme nachher noch darauf, wie wir das ändern können. Freude zu haben ist eine Lebenseinstellung. Es gibt also durchaus optimistischer eingestellte Leute und pessimistisch eingestellte Leute. Und die Optimisten haben es natürlich einfacher, auch Freude zu haben, weil die ihren Fokus mehr auf schöne Dinge legen und nicht so auf die Niederlagen und können einfacher Freude empfangen. Aber wir haben ja durch den Heiligen Geist die Quelle in uns. Und da ist es egal, ob wir als Pessimist oder Optimist auf die Welt gekommen sind. Wir können diese Quelle anzapfen und die Freude haben. Also diese Lebenseinstellung, wie das bei Christen funktioniert, möchte ich später noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich stelle fest, dass wir alle, ich fange bei mir an und ich denke, ihr seid da genauso dran, dass wir alle mehr Freude gebrauchen können, als wir im Moment schon haben. Weil Freude ganz wichtig für uns ist. Gott möchte, dass wir Freude haben, weil Freude macht gesund. Freude ist fürs Wohlbefinden gut. Wenn man einmal so herzhaft lacht, dann wird man gleich lockerer und man fühlt sich einfach besser. Und wenn man vorher Schmerzen hatte und man muss mal so richtig lachen, kann man sogar für einen Moment die Schmerzen vergessen. Also um gesund zu sein, ist Freude wichtig. Und Menschen, die keine Freude haben, werden krank. Freude macht unser Leben lebenswert. Übrigens Menschen, die in Depressionen sind, also richtig in Depressionen, in kranken Depressionen, die haben ihre Freude verloren. Die haben nichts mehr, worüber sie sich noch freuen können. Den kannst du alles mitbringen und schöne Dinge für die veranstalten. Wenn die so beraubt sind, dann haben die einfach ihre Freude verloren. Und ich bin auch der Meinung, dass Freude mehr ist als Albernheit oder gute Laune, sondern Freude ist eine Lebenseinstellung. Es zeigt also, was in einem Menschen drin ist. So, mal hier gerade weiter gucken. Übrigens in der Psychologie, da achtet man ja sehr darauf, dass die Leute sich Gutes tun. Da sagt man, du musst selber dafür sorgen, dass du Dinge machst, die dir Spaß machen, damit du da Freude dran kriegst. So ein neues Wort, was ich im Moment ganz oft überall in Zeitschriften und so lese, ist Achtsamkeit. Habt ihr das schon mal gesehen oder gehört? Das ist meiner Meinung nach voll vom Teufel. Das ist nämlich Egoismus. Das ist, guck nur, was mir gut tut und alles andere ist egal. Das ist Achtsamkeit. Und ich glaube, das macht nicht wirklich Freude. Also das ist nicht das, was uns wirklich erfüllt, sondern mein Vorschlag ist, mach Dinge, die andere glücklich machen und dann wirst du selber glücklich und dann kannst du viel mehr Freude erleben, als wenn du aus lauter Achtsamkeit guckst, dass es dir jetzt auch gut geht und dass du bloß nicht zu viel für jemand anderes machst und immer nur die Dinge, die mir gut tun, ich muss Ruhe haben, ich muss eine Kur haben, ich muss dies. Wer ist auf dem Thron? Das Ich. Und wer ist das Ich? Fängt mit großem S an, ne? Das ist nämlich auch der Verführer und das ist eine Lüge vom Teufel, dass wir uns selber um unsere Freude kümmern müssen und durch Dinge, die wir meinen, die uns gut tun, uns was gönnen müssen. Und Freude ist auch nicht konservierbar. Habt ihr das schon mal festgestellt? Es ist immer so dieser eine Moment, wo es gerade schön ist und Spaß macht. Stellt euch mal ein schönes Essen vor. So, was ihr am liebsten mögt. Vielleicht eine Pizza oder ein schönes Steak oder so. Oder ein Stück Kuchen. Ne? Gibt ja auch Leute, die blühen beim Nachtisch erst auf. Aber da hast du jetzt dieses schöne Stück Fleisch oder Kuchen oder was auch immer auf deinem Teller und hast Freude, ne? Und das schmeckt. Und 10 Minuten später ist der Teller leer und der Bauch ist voll. Dann kannst du vielleicht noch sagen, das hat gut geschmeckt. Aber dann ist es vorbei, ne? Das ist auch nicht wiederholbar. Du kannst Freude nicht konservieren. Also wenn du Freude an eine gewisse Situation abhängig machst oder an, ja, auch an Materie, das kannst du nicht festhalten. Das ist in dem Moment, wo was neu ist, macht Spaß. Und sobald du das hast, ist der Glitzer schon irgendwie verloren. Also das ist immer für den Moment. Das ist auch... Freude in der Welt und Freude im Herrn habe ich mir jetzt hier mal so als Notiz gemacht. Die Freude in der Welt wäre jetzt das Steak, der Kuchen und so die Dinge, die so kurzfristig glücklich machen. Aber es gibt eine Freude im Herrn, die bleibt. So, wo ist der Unterschied? Die Freude in der Welt wird vergehen, sagt uns auch die Bibel. Und ich bin der Meinung, Freude vergeht schneller, als wir gucken können, wie ich gerade schon gesagt habe. Eben hat es noch Spaß gemacht, schon ist es vorbei oder der Kick ist nicht mehr da, das Auto muss jetzt noch schneller sein, das nächste, weil ich habe mich schon so dran gewöhnt, wie es jetzt gerade ist und es ist schon normal dann, ne? Wie mit dem guten Essen. Oder ich fand es auch ganz witzig, dein Sohn neulich mit der Kirmes, der war auf Kirmes Samstag, ne? hatte Taschengeld mitgekriegt und fand toll dieses Karussell und da ging es rum. Und dann hat er noch wahrscheinlich einen Döner gegessen und hat den Abend genossen auf der Kirmes mit Papa und seinem Freund. Und dann waren wir anderen Morgen hier und dann sagte er, oh, Papa, ich will wieder auf Kirmes, das war so schön. Die Freude von Samstag war weg, ne? Muss wieder neue her. Und so ist das mit Freude, die wir so in der Welt haben, ne? Es ist in einem Moment ist es toll, aber es erfüllt uns nicht im Inneren. Also selbst am anderen, wenn du es heute noch toll hast und du stehst morgen früh auf, hast du nicht mehr viel davon über. Und wenn die Freude, also wenn es dann nicht am nächsten Tag wieder was Neues gibt, wieder einen neuen Kick, einen neuen Spaß, dann geht es im Prinzip dann auf Dauer auch mit der Laune ziemlich schnell nach unten. Und ich bin der Meinung, wenn wir, was unsere Freude angeht, nur aus dem Jetzt und Hier schöpfen, also was, ja, Welt kann man sagen oder Materie, also einfach so die Dinge, die unsere Umstände ausmachen, wenn das alles ist, was unsere Freudenquelle ist, dann sind wir verloren, denn wir können es nicht halten. So, nächste Bibelstelle wäre 1. Korinther 7, 31. Auch bei mir ist es wieder ein bisschen anders. Ich lese es mal nach meiner Übertragung. Verliert euch nicht an dieser Welt, an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. Hier steht, wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden. Das ist auch gut ausgedrückt. Denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Das ist eigentlich quasi das Fazit von dem, was wir gerade schon festgestellt haben, ne? Wir sind mit diesen Dingen vertraut, wir leben da drin, wir kommen in Berührung damit, wir dürfen es auch nutzen, sagt das Wort Gottes. Also es ist nicht so, dass wir es nicht sollen, ne? Aber wir sollen es nicht daran binden, das heißt, wir dürfen das nicht zur Quelle unserer Freude machen oder zur Bedingung, dass es uns gut geht, denn alles, was zur Welt gehört, wird vergehen. Ich musste so denken an den Prediger im Alten Testament. Die Stelle habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber im Prediger gibt es so eine ganze Auflistung von Dingen und da steht immer, alles ist wie Haschen nach Wind. Und das ist das auch. Haschen nach Wind, das ist, versuch mal den Wind einzufangen. Das geht nicht. Du jagst hinterher und denkst, du hast ihn und der ist schon wieder weiter. Und genauso ist das mit eben mit diesen Dingen, die hier steht. Wenn das unser Lebenselixier ist, unser einziges, wofür wir leben, dann versuchen wir Wind einzufangen und werden ihn nie kriegen. Oder anders könnte man auch sagen, wir werden nie satt. Das würde uns nicht wirklich geistig, innerlich, seelisch sättigen. So, und die Freude, von der die Bibel spricht, hat eine ganz andere Beschaffenheit als das, wo wir gerade hingeguckt haben. Die ist nämlich echt und tief. Da geht es nicht darum, gut drauf zu sein und rumzualbern oder so wie die Umstände sind, hoch und runter, gut und nicht gut, sondern das ist eine Freude, die ist anders als die Umstände oder nicht bedingt an den Umständen. Was finden wir in der Bibel über Freude? Die Freude unabhängig von den Umständen, habe ich gerade gesagt, ist in der Bibel. Zum Beispiel Paulus, der Apostel. Stellt euch Paulus mal vor. Paulus hatte an einer Stelle gesagt, er kann hoch und tief. Das heißt, er ist mit beiden vertraut, ne? Er hatte als römischer Bürger einen guten Lebensstil, er war angesehen, er hat viel Komfort und Vorzüge und er ist auch verfolgt worden. Und musste sich verstecken, hatte Schiffbruch und alles Mögliche erlebt und hatte eben auch Mangel erlebt. Aber sein Level war eigentlich immer gleich. Er sagt, ob ich hoch oder tief bin, ich bin in Christus. Also es war für seine, wenn wir jetzt mal über Freude nachdenken, für seine innere Freude nicht relevant, ob er gerade on top war und es ihm gut ging und alles rundherum auch geregelt war oder ob er gerade in Verfolgung und in Not war. Weil seine Freude war diese Freude, die der Heilige Geist ihm geschenkt hat, diese Frucht des Geistes, ne? Also Paulus hat seine Freude nicht von den Umständen abhängig gemacht. Er hatte seine Freude in Jesus Christus. Und die Frucht des Geistes war das, die das gemacht hat. Er saß in Rom im Gefängnis und schrieb den Philipperbrief. Und ist das ein Brief voller Melancholie und Traurigkeit und Anklage? Nein, es ist ein Brief, der freudig stimmt, der zu guten Dingen ermutigt und er liest sich auch freudig, finde ich. Also der Philipperbrief ist so ein Antidepressiva. Und das hat Paulus aus dem Gefängnis geschrieben. Und wenn ich mir ein Gefängnis zu der Zeit in Rom vorstelle, das ist nicht vergleichbar mit der JVA Senne, wo jeder so seine Einzelzelle hat und schöne sanitäre Anlagen und dreimal am Tag gutes Essen, Heizung, die den Raum warm macht und so, sondern er war in Ketten. Aber er hat einen Brief voller Freude geschrieben und das ist übernatürlich, das kann man nicht produzieren aus sich selber heraus. Oder Jesus, denkt mal an Jesus. Ob Jesus wo glücklich war hier auf der Erde und Freude hatte? Ich habe mal heute Morgen drüber nachgedacht und ich glaube ja. Es steht so einiges über Jesus, zum Beispiel im Philipperbrief 2, 6 bis 8. Nächste Bibelstelle. Ich lese es jetzt mal hier wieder vor. Er, der Gott, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch. Jesus verzichtete auf alle Vorrechte und ging auf die Stufe eines Dieners. Er wurde einer von uns, ein Mensch. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wow, also Jesus verzichtete auf alles und wurde uns Menschen ganz gleich in allem ohne Ausnahme. Das heißt, Jesus kannte Schmerzen, spätestens bei der Kreuzigung, ne? Als er ausgepeitscht wurde, Schmerzen. Aber ich denke, er hatte auch vorher Schmerzen. Ich denke, er hat sich, wie Harald schon letztens sagte, auch mal mit dem Hammer auf den Daumen vielleicht gehauen beim Zimmern oder ist auch mal gestolpert. Der wird auch Schmerzen gehabt, Mückenstiche wird er gehabt haben, wenn er gestochen worden ist. Er war ja ganz Mensch, ne? Er hat ja alles Göttliche aufgegeben, um in allem uns gleich zu sein. Also kannte er Schmerzen. Wir wissen, dass Jesus Ablehnung kannte. Er ist in seinem Heimatdorf abgelehnt worden. Die haben gesagt, was will der denn schon? Der ist ja hier einer von uns und der will es uns jetzt hier sagen. Und auch andere haben ihn abgelehnt. Jesus kannte Enttäuschung. Er hat Leute geheilt. Und was haben die Leute gemacht? Manchmal nicht mal Danke gesagt, sind ihm nicht gefolgt, haben nicht ihr Leben geändert. Was würden wir denn so sagen, wenn wir jetzt für jemanden viel tun, sorgen dafür, dass der auch mal gesund ist und der will nichts von uns wissen? Wären wir enttäuscht, oder? Jesus kannte das. Ich glaube auch, dass er Hunger kannte. Es wird nicht immer alles da gewesen sein. Er lebte in Armut und in Obdachlosigkeit. Jesus hatte keine Wohnung. Nicht mal ein Zimmer im Asylheim hatte er. Er musste seinen Kopf auf den Stein legen. Klar, manchmal war er eingeladen bei angesehenen Leuten in Dörfern, in die er kam, aber letztendlich wusste er morgens wahrscheinlich noch nicht, wo er abends schlafen wird. Also Jesus kannte alle schlechten Umstände, die wir auch kennen. Und trotzdem hatte er Freude. Also unabhängig von den Umständen. Also welchen Jesus finden wir, wenn wir in die Bibel gucken? Finden wir einen unglücklichen oder einen glücklichen Jesus? Also ich habe festgestellt, dass Jesus auch traurig war. Er war ja nicht immer glücklich. Wenn er traurig war, dann war das um die Verlorenheit dieser Welt. Um die verlorenen Menschen war Jesus traurig. Also er war nicht oberflächlich, ne? Weil wenn wir jetzt sagen, immer nur freudig, immer nur gut drauf, könnte das ja auch eine gewisse Oberflächlichkeit zeigen. Aber Jesus kannte auch Traurigkeit, nämlich er hat geweint über Jerusalem und über die Menschen, die verloren gingen. Aber stets war die Freude, die Jesus hatte, unabhängig von Umständen, weil der Heilige Geist auf Jesus war. Oder denkt mal an den letzten Abend, den Jesus mit seinen Freunden verbracht hat und als er das Brot gebrochen hat und den Wein rumgereicht hat, was wir ja auch eben gefeiert haben, was wir jeden Sonntag feiern. Er wusste ja, dass er jetzt den schwersten Weg gehen muss, den jemals jemand gehen muss auf dieser Erde. Und trotzdem glaube ich, dass Jesus in dem Moment noch die Gemeinschaft mit seinen 12 Freunden genossen hat. Also ich glaube, dass er in dem Moment, wo er noch in diesem Obergemach war, auch freudige Begegnung mit seinen Jüngern hatte und ihnen alles erklärt hat. Und erst im Garten Gethsemane dann so in diese, dass er Blut geschwitzt hat vor Angst. Aber ich glaube, dass er diesen Abend in Freude verbracht hat, weil er sie ja auch in alles eingeführt hat. Ja. Also konnte er sogar den letzten Abend, obwohl er wusste, was kommt, genießen, weil er nicht auf Umstände geguckt hat, sondern auf das Endergebnis. Jesus hat ganz weit geguckt. Er hat nicht auf den Moment geguckt, auf das, was jetzt diese Nacht bringt und die nächsten Tage, sondern er hat weit geguckt bis in das Jahr 2019 und darüber hinaus und hat uns alle gesehen. Weil er weit geguckt hat, hatte er Freude. Er wusste, was er tut, hat einen ganz großen Gewinn und das hat ihn glücklich gemacht. Und das ist der Schlüssel zur Freude. Weit gucken, weiterschauen, über den Tellerrand hinaus gucken. Schau in deine Verheißung. Schau in die Wahrheit, die Gottes Wort über deine Lebensumstände sagt. Darüber hinaus. Guck, was sind die Verheißungen, die wir haben. In der Bibel steht in der Offenbarung, dass der überwindet, Sieger ist. Und das ist das meiner Meinung nach. Wenn wir über die Umstände hinweg gucken, weiter gucken und wissen, in der Bibel steht, Gott sagt, er bringt mich durch. Er hat Arbeit für mich, er hat Gesundheit für mich, er hat Versorgung für mich. Dann kann ich überwinden, dann kann ich über die Umstände hinaus weiter gucken auf das verheißene Land. Und das ist, wie Jesus geguckt hat. Und das ist eine Freude, ich habe das mal jetzt genannt, ohne Wackelkontakt. Ist nicht wie so ein Flackerlicht, was so mal Strom hat und mal nicht und mal ist die Lampe ganz hell und dann ist sie am Flackern, sondern das ist eine feste Freude, die hat, ist immer auf Strom. Die hat immer Kontakt nach oben. Ich erzähle mal noch eine Geschichte. Die, die mich länger kennen, die haben die bestimmt schon gehört, weil es so einer meiner Lieblingserlebnisse. Aber vor vielen Jahren haben Harald und ich mal gemeinsam in Altenheim Besuche gemacht, Leute aus der Gemeinde besucht und wir haben dann auch eine Schwester besucht, der ging es überhaupt nicht gut, die konnte sich auch schon nicht mehr bewegen. Ich glaube, sie war im Rollstuhl, hatte ein kleines Zimmer. Und wir haben so gedacht, oh, das wird anstrengend, was sollen wir der nur sagen? So gut war der Kontakt auch nicht, dass wir jetzt viel Privates hätten austauschen können. Und wir kamen in dieses kleine Zimmer und da war so eine Freude im Herrn, die wirklich echt war. Und die war nur am Loben, wie gut Gott ist und hatte eine einzige Lobpreis-CD und zeigte uns die, ich glaube, Feiert Jesus oder so eine war das. Da waren dann so 10 Lieder drauf und dann sagt sie, diese CD, die mache ich mir jeden Morgen nach dem Frühstück an. Die ist schön, sagte sie. Oh, und wenn ich dann diese Lieder mitsinge, Gott ist so gut. Und das ist so eine Freude, ganz ohne Umstände. Die hatte Schmerzen. Die hatte, wusste nicht, wie lange sie noch leben wird und wie es werden wird. Die hatte nicht mehr ihren schönen Garten und war einsam und hatte Freude im Herrn. Und das ist so echt. Und das ist durch den Heiligen Geist bewirkt. So, jetzt möchte ich mal am Ende praktisch werden. Wie geht das? Wie bekomme ich solche Freude? Als erstes mal den Checker, die Frage. Die Freude ist eine Frucht des Geistes. Also bist du Kind Gottes? Bist du wiedergeboren? Ist Jesus dein Herr? Hast du den Heiligen Geist in dir? Und wenn der Geist in dir wohnt, dann ist er auch bereit, Freude zu produzieren, weil das eine seiner Früchte ist. Es ist das Erste. Können wir schon mal mit Ja beantworten. Punkt 2, Fakt Nummer 2 ist, Satan ist ein Dieb und Mörder. Das müssen wir einfach wissen. Also wenn du Christ bist und wenn du trotzdem wenig Freude hast, dann lass dir heute von mir sagen, du bist beraubt worden. Denn nicht Gott hält dir Freude vor, sondern Satan hat das gestohlen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Hilfe daraus. Ganz praktisch finden wir da Anweisungen in der Bibel, wie komme ich da raus? Widersteht dem Teufel, so muss er fliehen. Also treff eine Entscheidung, fang an zu widerstehen, wenn du beraubt wirst. Sag laut, das ist mein Teil, die Freude, die hat Gott mir gegeben, es ist für mich da, weil es von Gott ist und ich will es haben. Und dem Teufel kannst du sagen, ab heute falle ich auf deine Lügen nicht mehr rein. Und dann bist du dran zu arbeiten. Das ist, wenn wir eine Entscheidung treffen, sind wir gefragt. Das fällt uns dann nicht automatisch vom Himmel zu, sondern Gott möchte mit uns partnern. Also, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, ab heute wollen wir diese göttliche Freude in uns leben haben, dann widersagen wir dem Teufel, bis er flieht. Das wird eine Weile dauern, das kann ich euch sagen. Es wird immer wieder so Dinge geben, die uns umhauen. Aber je länger wir dem Teufel widerstehen, umso näher kommen wir an den Punkt, wo er dann irgendwann abhaut, weil er merkt, mit uns kann er dieses Spiel nicht mehr spielen. Und dann hast du es durchgerungen. Also es ist ein Prozess. Es ist nicht ein machtvolles Gebet und du bist ab jetzt in der Freude, sondern das ist auch Disziplin ist da gefragt. So, nächster Punkt. Ändere dein Denken darüber und glaub dem Wort Gottes mehr als den Umständen. Klar, die Umstände ändern sich nicht dadurch, dass ich die Entscheidung treffe, aber ich muss anfangen, neu zu denken. Also unsere Sinne erneuern, heißt es ja auch in der Bibel. Das heißt, dass ich jetzt verstehe, was hier eigentlich läuft, und mit dem Wissen kann ich die Situation ganz anders angehen und dann anders darüber denken und nicht mehr auf die Umstände gucken, sondern so wie Jesus diesen Fernblick kriegen, diesen Weitblick. Der nächste Punkt ist, tu Buße. Bitte Gott um Vergebung, dass du vorher mehr dem Teufel zugehört hast als seinem Wort. Und dann, Buße ist ja nicht nur, dass wir sagen, was wir falsch gemacht haben und Gott um Vergebung bitten, sondern Buße ist auch ein Richtungswechsel, das heißt ein Umkehr, ein U-Turn, also wie ein U. Vorher bin ich in die Richtung gegangen, jetzt drehe ich um und gehe in die andere Richtung. Also ich mache eine Umkehr, ich ändere da meine Gesinnung. Und der sechste Punkt ist, bitte Gott um Freude, tausche deine Traurigkeit gegen die Freude von Jesus. Weil das ist ganz toll, wenn wir irgendwas zu Jesus bringen, wenn wir Buße tun, wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir Dinge, die nicht gut sind, zu Jesus bringen, dann sind wir nicht nur die schlechten Dinge los, sondern wir kriegen auch noch was Gutes, weil wir immer einen Tausch machen. Jesus tauscht immer. Er möchte das Schlechte und gibt uns Gutes. Also können wir unsere Traurigkeit gegen Freude bei Jesus tauschen. So, ja, dann bin ich auch schon am Ende. Also, es ist ein Prozess, es bedarf als erstes eine Entscheidung und wir sind auch nicht alleine. Wir können uns gegenseitig unterstützen, können miteinander beten, und wenn es bei einem dieser Punkte noch bei euch irgendwie hakt, dann kommt einfach nachher zu uns und wir unterstützen euch und wir beten mit euch. Amen.